Liebe Gemeinde, das ist peinlich, wenn man zu einem gesellschaftlichen Ereignis eingeladen wird, sagen wir zu einem Abendessen in der Firma oder beim Chef, und man kommt hin und stellt plötzlich fest, Mensch, ich bin falsch gekleidet. Neuhochdeutsch würde man sagen, ich bin underdressed. Also alle anderen sind in Schlips und Kragen erschienen und ich habe einfach nur Polohemd und Strickjacke an. Ich bin nicht ausreichend gekleidet für die Situation. Das ist peinlich. Aber schlimmer noch, wenn von falscher Kleidung nicht nur die Etikette betroffen ist, sondern die Gesundheit. Das ist dann die nächste Stufe. Sagen wir, in einem Kernkraftwerk oder in einer Röntgenpraxis, man braucht eigentlich Schutzkleidung, also eine ganz bestimmte Art der Ausrüstung. Geht man da rein ohne die angemessene Kleidung, wird es gefährlich. Und die Bibel sagt nun, auch für unser Leben im Glauben, auch für unser Leben in der Nachfolge Jesu, für unser Leben als Christen, brauchen wir eine ganz bestimmte Schutzkleidung. Und es ist wichtig, dass wir diese Schutzkleidung regelmäßig anhaben. Wenn nicht, werden wir die Folgen früher oder später zu spüren bekommen. Und leider steht uns diese Notwendigkeit der Schutzkleidung nicht immer vor Augen. Ja, wir können das zwischenzeitlich vergessen, wir können das verdrängen. Und darum gehört Epheser 6, dieses Kapitel aus dem Paulusbrief, Epheser 6, zu den Grundwahrheiten, an die Gott uns in bestimmten Abständen immer wieder erinnern muss. Also Gottes Pädagogik, dass er uns an bestimmte Dinge immer wieder erinnert. Jetzt im Sommer haben wir unsere Predigtreihe zu den Königen Israels ja kurz unterbrochen. Die setzen wir dann im September fort. Aber wir wollen die Sonntage dazwischen nutzen, um eine kleine Reihe über Epheser 6 einzuschieben. Das ist jetzt die Planung für die nächsten Sonntage, wo Paulus eben diese Schutzkleidung beschreibt, die jeder Christ dringend braucht. Epheser 6, die Verse 10 bis 17, mindestens bis 17, wahrscheinlich bis 20. Und in diesem Abschnitt, da haben wir zweimal diese massive Aufforderung, Sie haben das vor sich auf Ihrem Zettel, Epheser 6, Vers 11 und Vers 13, da sagt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Kleidet euch richtig, heißt das. Und nochmal Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und einige werden sich vielleicht daran erinnern, wir haben den Epheserbrief ja vor einigen Jahren schon mal behandelt, im Jahr 2006. Können Sie alles im Archiv nachlesen. Und dabei haben wir natürlich auch schon mal über die Waffenrüstung gesprochen, aber nicht so ausführlich. Und in den letzten Monaten wurde ich dann neu auf dieses Thema gestoßen, bei unserer Malachi-Konferenz im Juni war das das große Thema. Und dann wurde mir so deutlich, das wäre auch bei uns in der Gemeinde wieder mal dran. Bei der Malachi-Konferenz im Juni, da hatten wir das aufgeteilt unter den Referenten. Jeder hat einen Teil dieser Waffenrüstung beschrieben. Für jeden Gegenstand ein Vortrag. Da habe ich einiges von den Brüdern, die das mit mir zusammen gemacht haben, gelernt, was ich bis dahin noch nicht so im Blick hatte. Und das soll nun auch in diese Predigten natürlich mit einfließen, die neuen Entdeckungen. Darum sollte ein Christ diesen Text eigentlich immer wieder vornehmen, Epheser 6, weil es so leicht passieren kann, dass wir die Situation unterschätzen. Das kann ganz schnell passieren, dass wir unsere Situation auch als Christen falsch einschätzen. Und dass wir uns dann wie ein Mitarbeiter im Kernkraftwerk verhalten, der Tag für Tag mit Strahlung zu tun hat und leichtsinnig die Schutzkleidung vernachlässigt. Und darum steht über den Predigten auch in den nächsten Wochen immer wieder diese existenzielle, diese sehr persönliche Frage, die jeder nur für sich persönlich vor Gott klären kann. Und die lautet, habe ich die Waffenrüstung angezogen? Lebe ich in dieser Waffenrüstung, die Gott da bereithält? Lebe ich regelmäßig mit und in der Waffenrüstung Gottes? Paulus macht deutlich, das braucht jeder Christ. Das ist nicht eine Spezialausrüstung für Frontsoldaten, also für besondere Missionare oder hauptamtliche Mitarbeiter oder so, sondern das ist eine Ausrüstung, die für jeden Christen gedacht ist. Und wir werden auch gleich noch sehen, warum. Natürlich, wenn man heute den Begriff Waffenrüstung verwendet, müssen wir erst recht darauf achten, dass keine Missverständnisse entstehen. Das hat nicht im Entferntesten etwas zu tun mit Gewaltanwendung, ganz im Gegenteil. Darin liegt ja einer der vielen Unterschiede zwischen dem christlichen Glauben und dem Islam. Was im Koran geboten ist, ist im Neuen Testament strengstens verboten. Es ist verboten, auch nur die leiseste Anwendung von Gewalt in Anschlag zu bringen, um den eigenen Glauben auszubreiten. Das ist vom Neuen Testament her strengstens untersagt. Wer das tut, kann sich niemals auf Jesus berufen. Ja, es ist nicht einmal erlaubt, zur Verteidigung des Glaubens auch nur den leisesten Hauch von Gewalt in Anschlag zu bringen. Aber warum hat Paulus dann diesen Begriff verwendet? Der war ja damals auch aufgeladen. Militär, römisches Militär war ja auch damals nicht harmlos. Warum ausgerechnet dieses Bild, warum ausgerechnet diese Metapher der Waffenrüstung? Und überhaupt, warum schlägt Paulus hier so einen dramatischen Ton an? Ginge es nicht auch etwas ruhiger, etwas moderater, etwas wohltemperierter, etwas politisch korrekter? Entstanden sind diese Zeilen im Gefängnis, während der ersten römischen Gefangenschaft des Paulus, also zwischen 60 und 62 nach Christus. Da hat er noch manche Freiheiten dort im Gefängnis. Die drei großen Missionsreisen lagen bereits hinter ihm. Jetzt war er endlich in Rom angekommen. Rom, das Ziel seiner Träume, aber natürlich nicht so. So hat er sich das nicht vorgestellt, nach Rom zu kommen, als Gefangener. Und dann sitzt er fest. Er schreibt in Kapitel 6, Vers 20, ich bin ein Bote in der Kette. Ein Bote, der etwas zu sagen hat, der etwas weitertragen will, aber in der Kette. Festgehalten, aber er ist nicht untätig. Und dort im Gefängnis hat Paulus viel Zeit, über die Gemeinde nachzudenken. Er hat auch viel Zeit, sich Sorgen zu machen. Aber er hat noch mehr Zeit, um zu beten für die Gemeinde und für einzelne Christen. Und man muss sagen, die Epheser lagen ihm besonders am Herzen. Er hatte da so viel Herzblut hinein investiert in diese Gemeinde. Er hatte viele, viele Jahre Gott gepredigt, gelehrt, regelmäßig in dieser Gemeinde, mehr als in den meisten anderen Gemeinden. Und Paulus wusste, dass auf diese Gemeinde harte Prüfungen warteten. Er hatte das bei der letzten Begegnung mit ihren Gemeindeältesten, mit ihren Gemeindeleitern sehr deutlich gesagt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 20. Vers 29, da sagt Paulus den Ältesten von Ephesus etliche Jahre vorher, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren und Jünger an sich ziehen. Das sieht er auf die Gemeinde zukommen, diese Bedrohung. Das kommt also auch noch dazu. Und darum weiß er, diese Gemeinde und jeder einzelne Christ braucht jetzt die richtige Ausrüstung. Und sie brauchen nicht nur die richtige Ausrüstung, sondern sie brauchen auch den Blick für die Gefährdung. Denn nur wenn ich den Blick für die reale Bedrohung habe, werde ich die Ausrüstung auch benutzen. In Anschlag bringen, ist doch klar. Ich muss mal daran denken, die Sicherheitshinweise im Flugzeug, wenn die Stewardessen die da vorne geben, oder manchmal wird das ja auch nur noch über den Fernseher eingespielt, da hören die meisten Leute gar nicht zu. Weil sie denken, naja, der Ernstfall tritt ja sowieso nicht ein. Ja, wenn da diese Sauerstoffmaske erklärt wird und woran sie ziehen müssen, damit das zum richtigen Zeitpunkt aufgeht und so, die lesen alle ihre Zeitungen. Aber wenn man wüsste, in 5 Minuten gibt's die Notlandung, was meinen Sie, wie die Leute da zuhören würden? Da würden sie ganz anders aufpassen. Und Paulus berücksichtigt das. Und deswegen gibt er, bevor er die Waffenrüstung dort anführt, erstmal eine Bedrohungsanalyse. Er bereitet das gewissermaßen vor. Er führt uns vor Augen, wie stark die Bataillone sind, die gegen uns kämpfen. Er erinnert uns unerbittlich daran, mit wem wir es letztlich zu tun haben. Er demaskiert den Gegner, der uns gegenübersteht. Und das ist schon starker Tobak. Schauen Sie, was Paulus hier in Vers 11 und in Vers 12 schreibt. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen. Man kann auch übersetzen, gegenüber den listigen Anschlägen des Teufels. Und in Vers 12 dann weiter. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen allein, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind starke Worte, das ist starker Tobak. Aber Paulus will nicht einschüchtern, sondern aufklären. Und er sagt, wer richtig kämpfen will, der muss wissen, mit wem er es zu tun hat. Gegen wen er steht. Und unser Hauptgegner, sagt Paulus, ist eindeutig zu identifizieren. Es sind die listigen Anschläge des Teufels. Der steckt letztlich dahinter. Das heißt jetzt nicht, dass wir Exorzismus betreiben sollen oder so etwas. Aber wir müssen einfach mal diese unsichtbare Realität zur Kenntnis nehmen, sagt Paulus. Paulus war ja ein ausgesprochen nüchterner Rabbi. Paulus war ein Intellektueller. Paulus war ein Wissenschaftler. Paulus war jemand, der sehr rational vorging in der Regel. Aber ihm war diese Wirklichkeit klar. Und er diskutiert nicht lange über die Existenz des Teufels, sondern er setzt sie selbstverständlich voraus. So wie Jesus ja auch dem Teufel gegenübergetreten ist. Da musste man nicht lange diskutieren, ob es den nun gibt oder nicht. Paulus weiß genauso wie Jesus, der Satan, das ist nicht eine unpersönliche Idee. Das ist nicht eine abstrakte Struktur. Das ist auch nicht einfach nur ein Bild für das Böse schlechthin, sondern das ist eine personale Macht. Das ist eine Person. Und in Ephesus, da musste man das nicht lange erklären. Diese Stadt Ephesus hatte eine drastische, okkulte Tradition. Das können Sie nachlesen in der Apostelgeschichte 19. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und diese Macht, sagt Paulus, arbeitet gegen den lebendigen Gott und gegen seine Geschöpfe und gegen seine Schöpfung. Methodisch, mit listigen Kunstgriffen. Da steht im Griechischen das Wort Methodeia, daher kommt unser Wort für Methode. Für systematisches, nach bestimmten Regeln organisiertes Vorgehen. Das Wort steht hier, Methodeia, so arbeitet der Teufel, sagt Paulus. Systematisch. Und die Bibel redet sehr nüchtern über diesen Teufel ja schon von den ersten Seiten an. Sie redet nicht zu viel über ihn, sie gibt ihm nicht mehr Ehre, als ihm gebührt. Sie redet nicht dauernd davon und rechnet nicht hinter jedem Busch mit dem Teufel. Aber sie sagt das sehr nüchtern. Schon von Anfang an hat sich der Teufel gegen Gott und seine Pläne erhoben. Das begann im Garten Eden. Da hat er Gottes Pläne bekämpft und Gottes Leute bekämpft und verführt. Er hat versucht, die Geburt des Retters zu verhindern, dass Jesus kommen sollte, hat er versucht zu bekämpfen. Er hat versucht, sogar Jesus selbst vom Weg abzubringen bei der Versuchung in der Wüste. Und der Teufel hat niemals aufgehört, seine Attacken gegen die Gemeinde Jesu und gegen die Christen voranzutreiben. Hat er niemals aufgehört damit. Und Paulus sagt, das müssen wir schlichtweg wissen. Seit dem Sündenfall ist in gewisser Hinsicht jeder Tag dieser Erde ein böser Tag. Wie Paulus in Vers 13 dann beschreibt. Er greift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Der Teufel rastet und ruht nicht. Groß Macht und viel List sein grausamen Rüstung ist, hat Martin Luther in seinem berühmten Lied gedichtet. List, listige Anschläge, genau das ist hier gemeint. Und listig bedeutet im Griechischen auch hinterhältig, verdeckt, täuschend. Der Teufel kämpft eben nicht mit offenem Visier. Der Teufel kommt eben nicht von vorn, sondern listig, hinterhältig. Er arbeitet nicht nur mit Verfolgung, sondern auch mit Verführung. Und der Teufel kann sich dabei durchaus auch gutwilliger Menschen bedienen, die er instrumentalisiert, die er einsetzt, deren Tun und Trachten, deren Reden, deren Handlungen er benutzt, um seine schändlichen Ziele zu verwirklichen. Er hat ein breites Potenzial von Möglichkeiten. Und wissen Sie, unser Problem ist, dass wir dazu neigen als Menschen, einfach weil wir so eine begrenzte Sicht auch nur haben eigentlich, für alles eine psychologische, menschliche Erklärung zu finden. Wir können alles psychologisch irgendwie erklären und wunderbar spekulieren. Und Paulus sagt dagegen, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nicht mit Fleisch und Blut. Das ist nicht unser Hauptproblem. Und dann gibt er noch diese Differenzierung. Er beschreibt hier diese Welt der Dämonen, böse Geister in der Himmelswelt, in den himmlischen Regionen. Das meint hier diese unsichtbare Wirklichkeit, aus der wir Menschen beeinflusst werden. Das bedeutet in den himmlischen Regionen hier. Also die unsichtbare Wirklichkeit, von der heraus, aus der heraus wir beeinflusst werden. Das ist mit diesem Begriff gemeint. Und unser Problem ist, dass wir diese Dimension nicht greifen können. Wir können die nicht messen, wir können keine wissenschaftlichen Untersuchungen darüber anführen, wir können keine Experimente durchführen, sondern wir sind darauf angewiesen, aber was Gottes Wort uns dazu sagt. Und dem Teufel lag schon immer daran, seine Existenz zu vertuschen. Die Diskussion über die Existenz des Teufels gab es schon zu Jesu Zeiten. Die Sadduzäer damals haben gesagt, es gibt keinen Teufel, es gibt keinen Engel, keine Engel, es gibt keine unsichtbare Welt. Die Pharisäer haben dagegen gehalten, haben gesagt, es gibt es doch. Die Diskussion ist also ganz alt. Und Paulus nennt hier die Dämonen, er nennt sie mächtige, gewaltige Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, böse Geister in der unsichtbaren Welt. Wir wissen nicht, wie die Unterschiede im Einzelnen zu verstehen sind, das wäre reine Spekulation. Aber lassen Sie uns das mal festhalten. Paulus sagt, die Dämonen handeln im Auftrag und als Handlanger des Teufels. Die Dämonen handeln im Auftrag und als Handlanger des Teufels. Sie haben Macht, sie sind wirksam. Und sie wollen, das ist auch interessant, die Beherrschung der Welt. Sehen Sie hier diese Formulierung in Vers 12. Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Das heißt, die Herren der Welt, da steht im Griechischen das Wort Kosmokrator. Sie zielen auf Weltherrschaft, das ist antichristlich. Totalitäre Strukturen und Systeme sind ein beliebtes Werkzeug der Dämonen. Totalitäre Systeme. Ob das nun die Nazis waren oder die Kommunisten oder totalitäre islamische Systeme. Totalitäre Strukturen sind ein beliebtes Werkzeug der Dämonen, weil sie den Menschen total versklaven wollen. Und die teuflischen Truppen haben offensichtlich einen hohen Organisationsgrad. Das ist auch in diesen verschiedenen Kategorien von Paulus hier nochmal ausgedrückt. Herren der Welt, Herrscher in der Finsternis, gewaltige, mächtige. Und wissen Sie, angesichts dieser Rahmenbedingungen müssen wir uns gar nicht wundern, dass unser Christsein mit so vielen Kämpfen verbunden ist. Dass wir so oft angefochten sind. Dass es immer wieder Ärger gibt. Zweifel, Lähmungen in der Gemeinde Jesu. Und in unserem eigenen Glaubensleben. Paulus sagt, Leute, ich streue euch keinen Sand in die Augen. Ich gebe euch keine billige Beruhigung und Entwarnung. Das ist die Situation, die euch täglich umgibt. Nehmt das bitte zur Kenntnis. Nehmt das ernst. Und weil das so ist, darum gibt es für uns in dieser Situation nur eine sinnvolle Reaktion. Deshalb, sagt Paulus, Vers 13, weil das so ist, deshalb, ein großes Deshalb am Anfang von Vers 13. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Das ist der Zusammenhang. Und dort im Gefängnis, wo Paulus diese Zeilen schrieb, da hat er ständig wen vor Augen? Die römischen Soldaten, die ihn bewacht haben. Die römischen Soldaten in ihrer vollen Montur wahrscheinlich. Und da hat Gott ihn auf den Gedanken gebracht, diese einzelnen Gegenstände der Uniform des römischen Soldaten als Beispiele, als Bilder zu verwenden für die Ausrüstung, die wir als Christen haben sollen. Und bevor wir nun in die Einzelheiten gehen, und wir werden heute, das sage ich zu Ihrer Beruhigung, nur noch den Gürtel betrachten, also nur den ersten Teil dieser sechsteiligen Ausrüstung, der ist auch dick gedruckt hier auf Ihrem Predigttext. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bevor wir das machen, möchte ich noch auf eines hinweisen. Und das ist eine wichtige Wahrheit, die wir gleich am Anfang festhalten wollen. Paulus sagt, nehmt die ganze Waffenrüstung. Das ist in der Schlachterübersetzung Schlachter 2000 sehr schön umgesetzt. In der Luther-Übersetzung heißt es nur die Waffenrüstung, aber wörtlicher ist wirklich die Übersetzung, nehmt die ganze Waffenrüstung, die Panoplia, vollständig, die Vollrüstung. Wir brauchen alles. Und darum ist es so wichtig, liebe Gemeinde, dass wir jeden dieser Verse gut studieren. Und darum kommen wir damit auch in einer Predigt nicht durch. Und darum wäre es auch gut, wenn jeder von Ihnen möglichst alle Predigten hören würde. Das ist jetzt der Werbeblock gewissermaßen. Nehmt die ganze Waffenrüstung. Es gibt einen Liedvers aus dem 19. Jahrhundert, da schmunzelt man vielleicht heute ein bisschen über die Formulierung, aber der ist eigentlich richtig. Da sagt die Dichterin Johanna Meyer: Streiter Christi frisch voran, zieht die volle Rüstung an. Helm und Panzer jedes Stück, sonst wirft euch der Feind zurück. Also die volle Rüstung. Und deswegen müssen wir unsere persönliche Fragestellung nochmal präzisieren. Jeder von uns muss sich persönlich nicht einfach nur fragen, habe ich die Waffenrüstung an, sondern genauer, habe ich die ganze Waffenrüstung an? Trage ich diese Waffenrüstung Gottes vollständig? Oder an welchen Stellen meines geistlichen Lebens muss ich gegebenenfalls noch nachrüsten? Wenn das bei dieser Predigtreihe rauskäme, wäre ja auch nicht schlecht. Wenn man weiß, wo man noch nachrüsten muss, ist es ja besser, man kriegt die Informationen so früh wie möglich. Also insgesamt enthält diese Liste des Paulus 6 Ausrüstungsgegenstände. Der Gürtel der Wahrheit, damit geht's los, der Panzer der Gerechtigkeit, die Schnürschuhe des Evangeliums, kann man wörtlich eigentlich auch mit Nagelschuhe übersetzen, der Langschild des Glaubens, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist die vollständige Waffenrüstung. Wir lesen diesen Text mal von Vers 14 bis zum Ende. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. 6 Ausrüstungsgegenstände. Und wir haben heute noch den ersten uns anzuschauen. Deswegen ist es auch dick gedruckt, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. Und wir fragen, warum beginnt Paulus ausgerechnet mit dem Gürtel? Ich weiß nicht, wie Sie sich heute Morgen gekleidet haben, aber Sie haben wahrscheinlich nicht als erstes Kleidungsstück den Gürtel angelegt. Was war besonders am Gürtel eines römischen Soldaten? Der Kriegsgürtel ist hier gemeint, lateinisch cingulum militare. Der war seit dem 1. Jahrhundert nach Christus sehr aufwendig verziert, also richtig modisch gestaltet, Schnalle, Beschläge. Was da dran hing, das wechselte alles mit der Mode. Da gab es also unterschiedliche Ausgaben. Boss, Armani und so. Nein, das ist aber so ähnlich wahrscheinlich. Bis zu 600 Gramm schwer konnte der sein. Da hingen dann so dicke Lederstreifen dran, manchmal wahrscheinlich auch Metallgegenstände an diesem Gürtel noch. Die hingen dann vorne so runter. Getragen wurde er um die Hüften. Und der Gürtel hatte die Funktion, das Obergewand zusammenzubinden. Das war eigentlich seine Aufgabe. Er sollte das Obergewand des Soldaten, die Tunika, sollte er zusammenbinden. Diese Tunika, die reichte bei den Männern bis zum Knie herab, also nicht ganz so lang wie dieser Talar. Und bei den Frauen war die Tunika in der Regel noch länger, da ging sie bis zu den Knöcheln, aber bei den Soldaten bis übers Knie. Und der normale Soldat trug die Tunika in weiß und die Hauptleute hatten rote Gewänder. Aber alle trugen den Gürtel. Alle trugen den Gürtel, der die Tunika zusammenhielt, zusammenraffte, sodass sie nicht herumschlabberte beim Laufen, wenn Sie so wollen. Und jetzt kommen wir der Sache auf die Spur, warum dieser Gürtel so wichtig war. Er machte nämlich seinen Träger erstens handlungsfähig. Handlungsfähig. Der Soldat konnte sich ungehindert und schnell bewegen, ohne dass ihn die baumelnde Tunika dabei störte. Er war handlungsfähig. Und außerdem diente der Gürtel als Halterung, da konnte er Messer und andere Ausrüstungsgegenstände noch reinpacken in diesen Gürtel. Und dadurch hatte er die Hände frei zum Handeln, zum Kämpfen, zum Arbeiten. Stets die Waffe dabei und doch die Hände frei. Das garantierte dieser Gürtel. Und so konnte man anpacken, zupacken, war handlungsfähig. Das ist das Erste. Aber durch den Gürtel war der Soldat nicht nur handlungsfähig, sondern er war auch erkennbar. Dieser Gürtel war in der Öffentlichkeit oft so ein besonderer Ausweis des Soldaten. Wie so die Käppi bei den Bundeswehrsoldaten teilweise. Das war auch ein Stück weit sein Ausweis. Wer den Gürtel trug, war Soldat. Ein lateinischer Schriftsteller hat das so formuliert: Omnes qui militant cincti sunt. Also alle Soldaten sind gegürtet, heißt das. Wer ein Soldat ist, der ist gegürtet. Das macht ihn erkennbar. Das war sein Ausweis. Der Gürtel war ein Erkennungszeichen, er war ein Ehrenzeichen. Wenn so ein Boxweltmeister zur Titelverteidigung in den Ring einläuft, dann hat er in der Regel seinen Weltmeistergürtel, der da vor ihm hergetragen wird oder den er sich umbindet. Der Judoka, wenn er schon ziemlich weit gekommen ist, hat einen schwarzen Gürtel, ein Erkennungszeichen. Und durch den Gürtel war der Soldat nicht nur optisch erkennbar, sondern auch akustisch. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn hunderte oder tausend Soldaten in Reihen marschierten mit ihren Gürteln und Lederriemen, dann rasselte das wie Panzerketten. Das hatte also auch durchaus etwas Einschüchterndes. Sie waren erkennbar, das machte Eindruck. Jetzt kommen die römischen Gürtelträger, die den Gürtel tragen. Und damit nicht genug, der Gürtel hatte noch eine dritte Aufgabe. Wenn der Soldat ihn ordentlich angeschnallt hatte, dann war er nicht nur handlungsfähig und erkennbar, sondern er war auch drittens bereit. Wer den Gürtel trägt, ist jederzeit bereit, aufzubrechen, loszugehen, in jeder Sekunde. Die Tunika ist gebunden. Man kann aufstehen und arbeiten und handeln. Er war bereit. Und in diesem Sinne hatte Mose schon 1500 Jahre vorher, das ist interessant, den Israeliten eingeschärft, dass sie sich gürten müssten. In der Nacht vor ihrer Flucht aus Ägypten, als sie das erste große Passamahl feierten, als sie das Lamm schlachteten, wie Gott es ihnen aufgetragen hatte, da hatte Mose ihnen folgenden Auftrag gegeben im Namen Gottes. Das können Sie nachlesen in 2. Mose 12. In 2. Mose 12, Vers 11. Da heißt es, so sollt ihr aber dieses Passahlamm essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein. Fast die gleiche Formulierung, 1500 Jahre vorher. Sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt das Passah essen als die, die hinwegeilen. Ihr sollt bereit sein zum Aufbruch. Jederzeit. Der Gürtel als Zeichen der Bereitschaft. Wer den Gürtel trägt, ist hellwach, aufzubrechen. Und dann noch ein letztes, was der Gürtel bewirken kann, standhaft. Er macht nicht nur handlungsfähig, erkennbar, bereit, sondern er macht uns standhaft. Paulus sagt ausdrücklich in Vers 14, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. So steht nun fest, eure Lenden sollen umgürtet sein. Er betont das extra nochmal. Die Lenden, die markierten gewissermaßen den Bereich zwischen den Hüften. Und der Gürtel bot dem Soldaten auch handfesten Schutz an einer Stelle des Körpers, wo es für die Soldaten besonders empfindlich war. Da bot dieser Gürtel auch Schutz. Das ist übrigens der Grund, warum die Fußballer sich so seltsam hinstellen, wenn sie eine Mauer bilden, um einen Freistoß abzufangen. Weil sie ja im Spiel keinen Gürtel tragen. Aber es ging um den Schutz der Lenden. Und im biblischen Denken, müssen wir wissen, hatten die Lenden auch eine symbolische Bedeutung. Die Lenden galten als der Sitz der Kraft, als der Dreh- und Angelpunkt des Körpers, als der Sitz der Fruchtbarkeit. Gott hat dem David versprochen, der Sohn, der aus deinen Lenden kommen wird, der wird meinen Tempel bauen. Die Lenden also als das Symbol für die Kraft, für die Fruchtbarkeit. Der Gürtel um die Lenden schützt die Kraft. Und darum macht er standhaft. Der Soldat kann fest hinstehen, weil er sich sicher fühlt. Und darum sagt Paulus hier auch, steht fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Also, wir sehen, wie wichtig dieser Gürtel für den Soldaten ist. Er macht den Soldaten handlungsfähig, er macht ihn erkennbar, er macht ihn bereit, er macht ihn standhaft. Und jetzt kommt's. Paulus erinnert uns eindringlich und sagt, Leute, ihr braucht in der Nachfolge Jesu auch einen Gürtel. Wenn ihr bestehen wollt gegen die listigen Anschläge des Teufels, dann braucht ihr ebenfalls einen Gürtel. Ohne Gürtel geht es nicht. Aber unser Gürtel muss wesentlich stärker und leistungsfähiger sein als der Kriegsgürtel der Soldaten, denn wir haben es mit einem stärkeren Gegner zu tun. Unser Gürtel muss solider sein als der schwarze Gürtel des Judoka. Unser Gürtel muss länger halten als die modischen Gürtel von Boss und Armani. Und darum, sagt Paulus, zieht an den Gürtel der Wahrheit. Unser Gürtel, der alles zusammenhält, muss die Wahrheit sein, sagt Paulus. Schnall dich fest mit der Wahrheit. Schnall die Wahrheit um. Der beste Schutz gegen den Teufel, gegen den Vater der Lüge, ist der Gürtel der Wahrheit. Und was meint Paulus mit Wahrheit? Wir müssen das jetzt ganz knapp zusammenfassen. Man kann es aber einfach so formulieren. Die Wahrheit ist eine Person, die Wahrheit ist ein Buch und die Wahrheit ist ein Lebensstil. Die Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus sagt in Johannes 14, ich bin die Wahrheit. Das heißt, ich bin der einzige wahre Weg zu dem lebendigen Gott. Ich bin der Einzige, der dich mit Gott ins Reine bringen kann, weil ich für deine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben bin, weil ich für deine Schuld bezahlt habe. Ich bin der Einzige, der den Tod überwunden hat, weil ich auferstanden bin, weil mein Grab wirklich leer war. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus, eine Person. Und die Wahrheit ist ein Buch. Jesus hat in einem Gebet seinen Vater im Himmel einmal gebeten für seine Leute, für seine Jünger, also auch für uns, heilige sie in der Wahrheit, Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17. Die Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel sagt die Wahrheit. Die Bibel lehrt die Wahrheit. Die Bibel ist von A bis Z Wahrheit. Das ist ihr Anspruch. Von der ersten bis zur letzten Seite. Vom Schöpfungsbericht bis hin zu dem, was die Offenbarung über das Ende der Welt uns ankündigt. Die Bibel ist Wahrheit. Und deswegen konnte Petrus mal schreiben in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, Vers 13, umgürtet die Lenden eures Denkens. Umgürtet die Lenden eures Denkens. Das heißt, schnall dein Denken fest mit dem Gürtel der Wahrheit. Binde dein Denken an die Wahrheit der Bibel. Lass dein Denken ausrichten von dem her, was Gottes Wort dir zeigt. Die Wahrheit ein Buch und die Wahrheit ein Lebensstil. Wer mit dieser Person lebt, wer weiß, mein Leben verantworte ich vor Jesus. Ich lebe in seinem Urteil. Und dann können die Menschen sagen, was sie wollen. Ich lebe in seinem Urteil. Und wer sich, weil er dieser Person glaubt, an dieses Buch bindet, der will dann auch in dieser Wahrheit leben. Er will sich an diese Wahrheit halten. Er will wahrhaftig sein. Keine Heuchelei, keine Doppelbödigkeit, keine Doppelmoral. Heute so und morgen anders. In der Gemeinde so und in der Welt anders. Eindeutig, klar. Wahrhaftig, geradlinig, leben in der Wahrheit. Kein Wischiwaschi, keine Verschlagenheit, kein doppelter Boden, sondern geistliche Integrität. Also wenn Paulus uns auffordert, nimm den Gürtel der Wahrheit, dann heißt das, schnall dich fest mit der Wahrheit, binde dich an die Wahrheit. Binde dich an diese Person, Jesus Christus. Lass ihn, den Herrn, den König deines Lebens sein. Binde dich an dieses Buch, die Bibel. Lass es die Marschroute deines Lebens vorgeben. Und bitte Jesus, dass er deinen Lebensstil immer stärker mit seiner Wahrhaftigkeit prägt und durchdringt. Lass dir von Jesus Integrität schenken. Ein klares Leben. Verstehen Sie, es war die Tragödie von Adam und Eva, dass sie den falschen Gürtel wählten. Als der Teufel mit der Lüge lockte, da hätten sie den Gürtel der Wahrheit anschnallen müssen. Da hätten sie sagen müssen, Gott sagt es anders, als du uns vorhältst. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben sich der Lüge überlassen. Sie haben der Lüge des Teufels geglaubt. Sie haben nicht den Gürtel der Wahrheit angelegt. Und als sie ihre Nacktheit dann bemerkten, da flochten sie sich so diesen lächerlichen Lendenschurz aus Blättern. Das wird sehr plastisch beschrieben. Ja, nachdem sie dem Vater der Lüge anheimgefallen waren, flickten sie sich einen Gürtel der Lüge zusammen. Sie flickten sich einen Gürtel der Lüge zusammen. Wie viele Lügengürtel flicken wir Menschen uns zusammen, um unsere Blößen zu bedecken? Wie viele schwache Rechtfertigungen basteln wir uns? Wie viele entschuldigende Interpretationen legen wir uns zurecht? Wie hilflos sind all diese Gürtel, die wir uns winden und häkeln und flechten und die unsere Blöße doch nicht verdecken können. Und Paulus sagt, du brauchst etwas Besseres. Gürte dich mit Wahrheit. Schnall dich bei Jesus an. Er ist der einzige Sicherheitsgurt gegen die Schleuderattacken des Teufels. Und wenn du das wagst, dann wirst du erleben, wie dieser Wahrheitsgürtel deinem Leben einen Halt gibt und eine Stabilität, die du dir niemals erträumt hättest. Dieser Gürtel macht dich nämlich, und jetzt gehen wir wieder durch, er macht dich handlungsfähig.
So wie der römische Soldat handlungsfähig wurde, weil er die Tunika zusammenbinden konnte und loslegen konnte. Und weil er die Hände frei hatte und die Ausrüstungsgegenstände in diesem Gürtel steckten. Wenn du fest an Jesus und sein Wort gebunden bist, dann hast du die Hände frei. Dann kannst du leben, dann kannst du arbeiten, dann kannst du handeln, dann kannst du entscheiden. Wenn du an Jesus gebunden bist, dann hast du Vergebung all deiner Schuld. Wenn du an Jesus gebunden bist, dann hast du ein reines Gewissen, dann hast du den Rücken frei. Dann ist deine Vergangenheit geklärt, dann bist du handlungsfähig, dann kannst du dich einsetzen für ihn. Dann kannst du auch durchaus fröhlich handeln, du kannst arbeiten, du kannst dienen. Du kannst auch kämpfen im richtigen Sinne für Jesus. Du kannst dich einsetzen für deine Glaubensgeschwister, für deine Mitchristen, die dich brauchen. Und du kannst dich einsetzen für deine Zeitgenossen, die Jesus Christus noch nicht kennen und die noch mit ihren traurig geflochtenen Gürteln ihre Blößen zu bedecken versuchen müssen. Dieser Gürtel macht dich handlungsfähig, wenn du an Jesus gebunden bist. Und dann weißt du auch, was du zu tun hast, denn du kennst sein Wort und du lernst es immer besser kennen. Und wenn du wagst, in dieses Wort einzudringen, dann wird es dich leiten. Jetzt in Griechenland fragte mich jemand, als er mich Bibel lesen sah, ist das nicht schwer, ist das nicht sehr schwer? Und ich sagte, dieses Wort wurde ursprünglich in ihrer Sprache geschrieben, in Griechisch, das Neue Testament. Fangen Sie doch einfach an zu lesen. Und wir hatten, da waren wir froh, auch ein modernes griechisches Neues Testament dabei, was wir diesen Menschen dann geben konnten. Und dann fangen Sie einfach an. Gott will reden zu Ihnen in diesem Wort. Und dann werden wir handlungsfähig. Und dieser Gürtel der Wahrheit macht uns nicht nur handlungsfähig, sondern, das ist das Zweite, er macht uns erkennbar. So wie man den Soldaten am Gürtel erkannte, optisch und akustisch, so werden sie in ihrem Umfeld erkennbar werden als einer, der zu Jesus gehört. Sie werden erkennbar werden als ein Christ. Der Gürtel der Wahrheit wird sie erkennbar machen. Angeschnallt an Jesus, umgürtet mit seiner Wahrheit, wird ihr Leben immer mehr Profil bekommen. Sie werden ein eindeutiges Leben führen. Ein Leben, das immer mehr an Ausstrahlung gewinnt. Ein Leben, das ein Zeugnis für die Wahrheit von Jesus wird. Natürlich hat unser Leben nicht an jedem Tag die gleiche Strahlkraft. Wir sind auch unterschiedlich in Form. Wir sind auch unterschiedlich gut drauf, wie man so heute sagt. Wir sind auch nicht immer gleich innerlich präsent. Aber die Strahlkraft Jesu in deinem Leben wird sich durchsetzen. Sie werden erkennbar sein als Zeuge der Wahrheit. Und richtig, der Gürtel der Wahrheit wird sie bereit machen. Das ist das Dritte. Wenn der Soldat den Gürtel trug, dann war er bereit. Er war einsatzfähig. Er war wachsam. Er war willig. Und so wird die Wahrheit, mit der sie sich gürten, sie bereit sein lassen. Wachsam für Jesus. Sie werden fragen, Herr, was willst du von meinem Leben? Welche Entscheidungen soll ich treffen? Was ist richtig in dieser Situation? Sie werden bereit sein, seinen Willen zu tun, sensibel für seine Aufträge, ihm zur Verfügung stehen und auch bereit sein für den Tag, an dem er sie ruft und an dem er wiederkommt. So hat der Herr gesagt, lasst eure Lenden umgürtet sein. Lasst eure Lenden umgürtet sein. Wir haben es gehört vorhin in der Lesung, und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir den Gürtel der Wahrheit nicht mehr abschnallen. Dass wir den Gürtel der Wahrheit, wenn wir ihn einmal angelegt haben, auch angelegt lassen. Und manchmal merkt man ja, da wird er ein bisschen locker, und dann ist es gut, dass man ihn wieder festzieht. Dass man diese Bindung an Gottes Wahrheit wieder bekräftigt und sagt, Herr, ich stehe in der Gefahr, dir da aus dem Ruder zu laufen. Ich stehe in der Gefahr, lasch zu werden. Ich stehe in der Gefahr, 100 Kompromisse zu machen in meinem Leben. Bitte, bitte schnall den Gürtel wieder fest. Ein Prediger des 17. Jahrhunderts, William Gurnall, hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, im Himmel, da werden wir nicht mehr in der Waffenrüstung erscheinen, sondern in herrlichen Roben. Also da wird unser Verhältnis zu Jesus noch eine ganz andere Qualität haben. Aber hier, auf der Erde, da muss die Rüstung Tag und Nacht angezogen sein. Wir müssen darin gehen, arbeiten und schlafen. Sonst sind wir keine treuen Soldaten Jesu Christi. Allzeit bereit. Und auch das Vierte wird uns noch durch den Gürtel geschenkt. Handlungsfähig, erkennbar, bereit. Und dieser Gürtel macht uns standhaft. Er macht uns standhaft. Wer an Jesus und sein Wort gebunden ist, der kann hinstehen. der kann eintreten für die Wahrheit. Der hat Halt und Haltung. Wer den Schutzgürtel über die Lenden geschnallt hat, der muss nicht ständig ängstlich um seine eigene Sicherheit besorgt sein. Wer den Schutzgürtel der Wahrheit über die Hüften geschnallt hat, der muss nicht flatterhaft seine Tunika in den Wind hängen. Je nach Situation und Kassenlage, je nach den Mehrheitsverhältnissen und den politischen Korrektheiten, nein, wer seinen Schutzgürtel der Wahrheit angezogen hat, der muss sein Mäntelchen nicht in den Wind hängen. Die den Gürtel tragen, werden standhaft sein. Und sie können dann auch ein Vorbild werden für andere. Ein Vorbild für andere, ebenfalls hinzustehen. Und noch etwas ganz Wichtiges. Diese Standhaftigkeit kommt nicht daher, dass wir so heldenhaft sind, dass wir solche harten Typen sind. Sondern diese Standhaftigkeit, von der Paulus hier spricht, ist ein Geschenk von Jesus selbst. Es ist eine Gabe von Jesus selbst. Und darum kann Jesus mit seiner Wahrheit, und das ist das Große, darum kann Jesus mit seiner Wahrheit auch solche Leute stark machen, deren Leben von der Lüge schon fast zerstört war. Ich denke da an Paul Schneider, den wir nur noch als den mutigen Prediger vom Buchenwald kennen. Er hatte früh seine Mutter verloren. Sein Vater wurde seine wichtigste Bezugsperson. Er war Pfarrer in Pferdsfeld im Kreis Bad Kreuznach. Und als der Paul 10 Jahre alt war, hat er irgendeine Dummheit angestellt, war gar nicht so dramatisch. Und der Vater hat ihn gefragt, Paul, warst du das? Und er hat dem Vater nicht die Wahrheit gesagt, sondern hat seine Zuflucht zur Lüge genommen. Er hat seinen Vater belogen, ohne rot zu werden, gesagt, nein, war ich nicht. Und diese Lüge seinem Vater gegenüber hat den Paul dann jahrelang verfolgt. Er hat es keinem verraten. Er hat es mit sich rumgeschleppt, er hat es keinem gesagt. Und 4 Jahre später, bei seiner Konfirmation, hatte er das immer noch im Hinterkopf. Und sein Vater war ja auch sein Pfarrer und er hat ihn konfirmiert. Und der Konfirmationsspruch, den der Vater für ihn rausgesucht hatte, war ausgerechnet Johannes 18, Vers 37. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und der Paul bekommt diesen Konfirmationsspruch und es haut ihn nochmal um. Und er bringt die Sache immer noch nicht in Ordnung. Er sucht keine Hilfe. Und dann schleppt er diese Lüge mit sich rum, bis er 28 Jahre alt ist. Nochmal 14 Jahre. Können Sie nachlesen in seiner Biografie. Später schreibt er an einen Freund, mit meiner Lüge vor dem irdischen Vater begann auch die Lüge vor dem himmlischen Vater, den ich deshalb lange Jahre nicht finden konnte. Aber der Vater findet ihn. Gott findet ihn und mit 28 Jahren bricht diese ganze Lüge in sich zusammen. Paul Schneider findet zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Er wird dann selber Pfarrer, hat 5 Kinder. 33 wird er selber Pfarrer. Und kaum kommen die Nazis an die Macht, hängt er in den Schaukasten seiner Kirche den Aufruf, die Nazis sagen, die Juden seien eine minderwertige Rasse. Du Christenfreund sei kein stummer Hund. Sag die Wahrheit. Er liebte die Wahrheit. Er wollte jetzt nur noch die Wahrheit sagen. Und er wollte sie jedem sagen, der sie brauchte. Und dann bekam er eine Ladung zum Superintendenten. 12 Termine beim Bürgermeister wegen irgendwelcher Beschwerden. Aber er hat weiter die Wahrheit gesagt von der Kanzel. Auch von der Kanzel. Und bei der Beerdigung eines verunglückten Hitlerjungen, da hat der Gauleiter gesagt, der Verstorbene wird jetzt aufgenommen in dem Sturm Horst Wessel. Also er wird jetzt im Nazi-Himmel zum Gefolge von Horst Wessel gehören. Und da ist Schneider dazwischen getreten und hat gesagt, ich protestiere, das ist eine christliche Beerdigung. Es gibt kein Walhalla in der Ewigkeit. Und es gibt auch nicht den Sturm Horst Wessel, in dessen Gefolge dieser junge Mann sich einordnen wird. Es gibt in der Ewigkeit nur Himmel oder Hölle. Er hat die Wahrheit gesagt. Er hat Predigtverbot bekommen, Arrest. Und am 27. November 1937 kam dann der Haftbefehl, von Hitler selbst unterschrieben, für das KZ Buchenwald. Und dort wurde Paul Schneider dann der Zeuge von Buchenwald. Der Zeuge für die Wahrheit Jesu, der Prediger von Buchenwald. Er ist schon bald in Einzelhaft gekommen. Und ein Arzt hat dann später über folgende Situation geschrieben. Er hat gesagt, mehrfach wurde Schneiders Stimme, wenn die 10.000 zum Appell angetreten waren, laut und deutlich aus dem Arrestgebäude, fast über den ganzen Platz schallend gehört. Kameraden, hört mich! Hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet. Um Christi willen, erbarmt euch. Betet zu Gott, bleibt standhaft und treu. Gott, der allmächtige Vater, wird das Übel von uns nehmen. So schallte es hinaus. Und er hat sich dann in seiner Zelle oft an die Sprossen gehängt und laut auf den Platz hinausgebrüllt. Er hat auch im KZ das Evangelium gepredigt. Und ein ehemaliger Häftling hat dieses erzählt. Er hat gesagt, ich stand mitten auf dem Appellplatz, grenzenlos allein, ohne Glauben, verzweifelt. Ich wollte mir bei nächster Gelegenheit das Leben nehmen. Dazu wollte ich geradewegs in den Starkstromzaun laufen. Dann wäre endlich Schluss. Und da hörte ich plötzlich an diesem Ort des Grauens eine laute, klare Stimme. 20.000 Gefangene konnten es genau verstehen. Die Stimme rief aus einem Gitterfenster der Bunkerzelle heraus: Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das war die Stimme von Paul Schneider. Er hat Johannes 8, Vers 12 hinausgeschrien auf den Exerzierplatz. Und da hat dieser Mann, der sich umbringen wollte, neue Zuversicht gewonnen. Er ist nicht in den Stromdraht gelaufen. Dieser Ruf Paul Schneiders hat sein Leben gerettet. Und manchmal war er stundenlang mit Händen nach hinten ans Fenstergitter gehängt worden, bis er ohnmächtig wurde. Er hätte nur die Klappe halten müssen und seiner Versetzung zustimmen. Er hätte nur aufhören müssen, die Wahrheit zu sagen, und alles wäre gut gewesen. Aber er hatte die Wahrheit erkannt und er hatte den Gürtel der Wahrheit umgeschnallt. Am 18. Juli 1939, also noch vor Kriegsausbruch, bekommt seine Frau dann per Telegramm die Todesnachricht, man hat Paul Schneider im Alter von 44 Jahren mit der Giftspritze getötet. Aber Jesus hat ihn zu sich geholt. Und Jesus hat seinem Leben auch danach hier auf der Erde noch eine große Wirkung geschenkt, bis heute. Bis heute ist Paul Schneider für uns ein Beispiel, ein Vorbild der Ermutigung und ein Hinweis darauf, was es bedeutet, den Gürtel der Wahrheit anzulegen und nie wieder loszulassen. Unser Herr hat mit jedem seiner Jünger eine eigene Geschichte. Man kann Biografien nur bedingt vergleichen. Und jede Epoche hat auch ihre eigenen Kämpfe und ihre eigenen Herausforderungen. Und alles, was wir erleben, erscheint uns harmlos gegenüber dem, was er erleben musste. Aber auch unser Leben ist umkämpft. Jeder hat seine Punkte. Und auch uns, sagt Paulus, wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut. Das ist nicht eine rein menschliche Geschichte, mit der eine etwas besser und der andere etwas schlechter fertig wird. Die entscheidenden Dinge passieren nicht im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren. Und der Teufel wird nicht aufhören, uns anzugreifen. Uns als Einzelne und auch die Gemeinde Jesu als Ganze und unsere Gemeinde hier, das ist sein Geschäft. Das ist sein Lebenselixier, dass er die Leute Gottes angreift, bestürmt, dass er sie piesackt, dass er ihnen die Freude rauben will, dass er sie in Zweifel stürzen will, dass er sie oberflächlich machen will, dass er ihnen die Hoffnung nehmen will, dass er sie ablenken will durch tausend andere Möglichkeiten. Der Teufel wird nicht aufhören, uns anzugreifen, er wird nicht aufhören, uns anzuschwärzen, er wird nicht aufhören, unsere Hoffnung anzukratzen und madig zu machen. Aber Jesus wird ihn nicht durchkommen lassen, das ist auch klar. Und Jesus sagt uns hier auch durch Paulus, dass es so wichtig ist, dass wir in diesem Kampf den Gürtel der Wahrheit fest anschnallen. Er hält uns fest. Und er sagt uns auch, was wir tun dürfen, was wir gewissermaßen beitragen werden. Der Teufel? Der Teufel, der will genau das Gegenteil von dem bewirken, was der Gürtel macht. Ist Ihnen das aufgefallen? Der Teufel will nicht, dass wir handlungsfähig sind, sondern dass wir gelähmt sind, untätig, mit uns selbst beschäftigt. Der Teufel will nicht, dass wir erkennbar sind als Christen und eindeutig, sondern er will, dass wir möglichst unerkennbar sind, möglichst uneindeutig, möglichst profillos, dass möglichst keiner merkt, dass wir zu Jesus gehören. Der Teufel will nicht, dass wir bereit sind, dem Herrn zu dienen, auf ihn zu hören, in unseren Entscheidungen ihm zu folgen, sondern der Teufel will, dass wir schläfrig sind und abgelenkt und träge und mittelmäßig. Und der Teufel will schon gar nicht, dass wir standhaft sind, dass wir feststehen, sondern er will, dass wir flatterhaft sind, wankelmütig und wetterwendisch. Aber Jesus ist stärker. Und Jesus hat den Teufel längst besiegt. Das ist das Entscheidende. Als Jesus am Kreuz die Strafe trug für die Sünden, für unsere Sünden, für die Strafe abnahm, auf sich nahm, die wir verdient hätten. Und als er dann nicht nur 48 Stunden später die Macht des Todes endgültig überwand durch seine Auferstehung, da war die entscheidende Schlacht gegen den Teufel geschlagen. Und Jesus hat versprochen, auch uns dabei zu helfen, den Gürtel der Wahrheit wirklich festzuschnallen, ihm zu vertrauen, seinem Wort zu folgen. Und Jesus hat uns noch etwas versprochen. Jesus hat uns die Garantie dafür gegeben, dass er uns ganz fest an sich schnallt. Das ist das noch Wichtigere. Wie bei jenem Wanderer, der sich verstiegen hatte und dann plötzlich auf einem Felsvorsprung gelandet war und nicht mehr runterkam. Wie eine Falle. Und dann kam die Bergwacht und ein Retter hat sich abgeseilt, wurde runtergeschickt aus diesem Hubschrauber. Und er hat dann diesen gestrandeten Wandersmann genommen und hat ihn in seinen eigenen Gürtel mit hineingezogen. Er hat ihn im Grunde genommen an sich selbst angeschnallt und gegürtet. Und hat ihn festgehalten und dann wurden die beiden hochgezogen in den Hubschrauber und der Wanderer war in Sicherheit. Und im Grunde genommen ist das, was Jesus mit seinen Leuten macht. Er hat sich abgeseilt, er ist aus Gottes Ewigkeit gekommen in unsere Bedrohungssituation. Und er hat die sich ihm anvertrauen, genommen und gepackt und er hat sich mit uns verbunden. Er hat uns an sich geschnallt und er bringt uns durch. Und Johannes zitiert das, wie Jesus das selbst gesagt hat, in Johannes 10, wo Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nie mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich halte euch fest. Lasst euch gefallen, dass ich euer Leben an mich anschnalle. Und Johannes hat es gewusst und er hat es geglaubt. Und darum konnte Johannes dann viele Jahre später an eine Gemeinde, an Christen, die auch verfolgt waren, die auch sehr bedrängt waren, diesen großartigen Satz schreiben in 1. Johannes 4. Und den möchte ich Sie bitten, auch fest mit nach Hause zu nehmen. Er hat ihnen geschrieben, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel noch. Das sagt die Bibel auch sehr deutlich. Aber Johannes wusste, der Jesus, der euer Leben an sich gezogen hat, der, der in euch ist, der bei euch ist, dem ihr vertraut, zu dem ihr betet, der in euch ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Und darum brauchen wir keine Angst zu haben. Darum brauchen wir auch keine Scheuklappen anzulegen. Darum können wir diese Bedrohungsanalyse des Paulus hören und müssen uns das sagen lassen. Ja, so ist es. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Es gehört zum Alltag des Christen, dass er attackiert wird. Es gehört zu dieser besonderen Problematik, dass wir das oft nicht merken, nicht sehen, dass wir immer wieder dazu neigen, die Situation zu unterschätzen. Umso wichtiger ist, dass wir uns das von Gottes Wort sagen lassen, wie es wirklich ist. Und dass wir uns gehorsam in diese Waffenrüstung hineinflüchten, die Jesus uns gewissermaßen bereithält. Und das Erste, was wir dazu machen sollen, ist, dass wir den Gürtel der Wahrheit fest anschnallen. Und dass wir mit diesem Gürtel dann standhaft und handlungsfähig und erkennbar und bereit durch die neue Woche gehen. Amen.